Meine Lieben, etwa 200 Millionen Christen leben heute in Ländern, in denen es keine Religionsfreiheit gibt. 200 Millionen Christen, das müssen wir uns mal vorstellen. Wie viele von diesen Christen massiv bedrängt, verfolgt, gequält, misshandelt werden, das kann niemand genau sagen. Über den Dienst und die Kontakte von Open Doors werden vergleichsweise nur wenige Einzelschicksale öffentlich bekannt. Open Doors ermutigt uns immer wieder, für die vielen tausende unbekannte Brüder und Schwestern vor Gott einzutreten. Wir als pragmatische Westeuropäer, wir fragen uns vielleicht, oder wir haben uns das schon mal gefragt, was bringt das? Was hat es gebracht, dass wir zum Beispiel letztes Jahr für die verfolgten Christen in Turkmenistan oder in dem Iran gebetet haben? Gerade die Situation im Iran hat sich ja eigentlich durch das gekündigte Atomabkommen nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Macht es überhaupt einen Sinn, für tausende unbekannte Brüder und Schwestern vor Gott im Gebet einzutreten? Nun, die Antwort auf diese Frage ist eindeutig ja. Es ist nicht vergeblich. Es macht Sinn, für die verfolgten und misshandelten Glaubensgeschwister Fürbitte zu tun. Es ist gut, wenn wir auch als Gemeinde mitmachen bei diesem weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen. Und das nicht nur deshalb, weil wir dadurch ein Teil einer weltweiten Gebetsbewegung sind, die aus circa 3000 Gemeinden besteht, sondern schlichtweg auch deshalb, weil wir dadurch einem eindeutigen Mandat des Neuen Testaments gehorchen. Denn Gott ruft uns zur Fürbitte für die verfolgten Geschwister oder für die verfolgte Gemeinde Jesu auf. Bevor wir gleich für die Christen in Nigeria und China beten, möchte ich kurz ein Wort Gottes in den Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stellen, das uns ganz klar dazu auffordert, für die Gefangenen und Misshandelten im Gebet einzustehen. Ich lese aus Hebräer 13, den Vers 3. Da heißt es: Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Das, meine Lieben, ist ein eindeutiges Mandat und eine klare Begründung für das, was wir heute in diesem Gottesdienst tun. Die Hebräer-Christen werden aufgefordert, ihre Geschwister zu gedenken, die um ihres Glaubens willen verhaftet worden waren. Und die Hebräer-Christen, die wussten aus eigener Erfahrung, wovon der Verfasser hier sprach. Denn davon lesen wir in Kapitel 10, ab Vers 32, da schreibt der Verfasser: Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete. Was bedeutet das? Es bedeutet, damals, als ihr zum Glauben kamt, als ihr erkannt habt, wer Jesus Christus ist, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Retter ist, dass er für eure Sünden gestorben ist und ihr angefangen habt, ihm nachzufolgen, ihr euer Leben ihm gegeben habt, als ihr erkannt habt, es ist wirklich, es lohnt sich, es ist es wert, dass man diesem Gott nachfolgt und diesen Gott ehrt, weil er der wahre Gott ist. Damals, als Gott euch die Augen des Herzens für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Vers 33, einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Wer von uns wurde schon mal wegen seines Glaubens öffentlich beschimpft und misshandelt? Haben wir jemanden hier? Ja, vielleicht wurden wir beschimpft, vielleicht auch belächelt, vielleicht nicht für ganz voll genommen. Vielleicht hat man sich über uns lustig gemacht und gesagt, wie kann man bloß an einen Gott glauben, heute in unserer modernen, aufgeklärten Zeit? Wie kann man der Bibel glauben, einem Buch, das von Menschen geschrieben ist, voll mit Legenden? Und wie kann man nur, ist man da nicht etwas bekloppt? Aber in der Öffentlichkeit, draußen auf dem Marktplatz oder was weiß ich wo, misshandelt wurde keiner von uns. Und dann lesen wir hier, die übrigen, die standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Da gab es damals in der Gemeinde eine Solidarität mit den Gefangenen und Misshandelten. Man hat sich nicht von ihnen distanziert, aus Angst vielleicht selbst in das Visier der Verfolger zu geraten und im Gefängnis zu landen. Vers 34, auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und jetzt kommt es noch heftiger. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Könnten wir reiche Westeuropäer es mit Freude ertragen, dass man uns den Besitz wegnehmen würde? Oder wenn man uns den Besitz wegnehmen würde? Mein Auto oder meine Autos, mein E-Bike, mein Haus, meine Wohnung, mein iPhone, meine schönen Möbel werden einfach konfisziert, weggetragen. Weil ich an Jesus festhalte. Krasser Gedanke, meine Lieben. Das Wort Gottes fordert uns hier schon ein bisschen heraus. Wer von uns könnte eine Enteignung nicht nur so hinnehmen, ja, muss ich halt mit viel Schmerzen, sondern mit Freude ertragen? Ach. Weil wir eigentlich wissen, dass wir etwas besitzen, was viel wertvoller ist als alle materiellen Dinge. Ja, so fordert uns das Wort Gottes hier heraus. Die Hebräerkisten, die hatten Verfolgung und Misshandlung erfahren, den Verlust ihres ganzen Besitzes. Und wahrscheinlich geht das hier zurück auf die Verfolgung unter Kaiser Claudius, der im Jahre 49 nach Christus ein Dekret erließ, dass alle Juden Rom verlassen mussten. Auf jeden Fall hier am Ende des Hebräerbriefs hören wir da nochmal diese Aufforderung. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil. Was bedeutet das? Was bedeutet das konkret, am Schicksal der Gefangenen Anteil zu nehmen? Nun, es geht hier sicherlich um Fürbitte und Fürsorge für die Gefangenen und Misshandelten. Die Geschwister, die um ihres Glaubens willen gefangen waren, die brauchten damals Nahrung. Es gab nicht wie heute moderne Gefängnisse, wo ein Fernseher drin steht und warme Decken und eine Bibliothek zur Verfügung steht und was weiß ich was alles heute in den Gefängnissen. Das war einfach ein Kerker. Und da musste man für diese Leute sorgen, dass sie nicht verhungern. Man musste ihnen Nahrung bringen und warme Kleider. Und sie brauchten vor allem in ihrer Situation Ermutigung und Beistand und Hilfe. Sie mussten sich dessen gewiss sein. Wir sind hier nicht allein. Unsere Geschwister, unsere Gemeinde, die steht hinter uns und die haben uns nicht vergessen und die beten immer noch für uns. Der Apostel Paulus, der war einige Jahre ein Gefangener um des Evangeliums willen. In 2. Timotheus 1, da schreibt er davon, welche große Ermutigung Onesiphorus für ihn gewesen ist, als er in Rom gewesen war. Nur Onesiphorus hat treu zu mir gehalten, möge seine Familie die Barmherzigkeit des Herrn erfahren, denn er hat mich oft ermutigt und hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen, obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Im Gegenteil, sobald er in Rom war, suchte er nach mir und er gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte. Wenn er an jenem großen Tag vor dem Herrn steht, möge dieser ihm sein Erbarmen schenken. Auch ein Paulus, der große Apostel und Missionar, er brauchte Ermutigung und Beistand in seiner Gefangenschaft. Und Onesiphorus, der wird hier im Neuen Testament erwähnt, weil er an Paulus gedacht hat und ihn ermutigt hat, als dieser im Gefängnis saß. Nun weiß ich, es ist schwierig, es ist gar nicht so einfach, der Gefangenen zu gedenken, für sie zu beten, wenn man sie nicht kennt. Wenn sie weit weg sind, in einem fernen Land, zu dem wir gar keinen Bezug haben. Und deshalb bin ich dankbar für den Dienst von Open Doors, der durch konkrete Berichte und Porträts immer wieder daran erinnert, dass wir Geschwister haben, die in den Gefängnissen und in Arbeitslagern um ihres Glaubens willen weggesperrt wurden und wir eben an sie denken können, wenn wir diese Berichte lesen. Und jedes Jahr gibt es ja diese Weltkarte, immer eine aktuelle Weltkarte mit dem Weltverfolgungsindex. Und ich habe diesen Index einfach an meine Bürotür geklebt, damit ich immer wieder erinnert werde, in welchen Ländern die Christen am meisten verfolgt werden. Ich werde dadurch erinnert, für sie zu beten. Und sie erinnert mich auch, die Karte, immer wieder, wenn ich da sitze in meinem Büro, Johann, du genießt hier Glaubensfreiheit. Du kannst hier in einem warmen Büro sitzen, fühlst dich sicher, kannst arbeiten und das Evangelium frei verkündigen. Nicht jeder Pastor und nicht jeder Prediger und nicht jeder Christ hat dieses Privileg. Vergiss das nicht. Nun finde ich es auch interessant, dass der Schreiber hier uns nicht nur sagt, denkt an die Gefangenen, was eindeutig Fürbitte und Fürsorge einschließt, sondern er sagt uns auch, wie wir an sie denken sollen, wie wir für sie beten sollen, nämlich indem wir uns mit ihrem Leid, mit ihrem Schmerz, ihrer Not identifizieren. Identifiziert euch mit den Verfolgten und Misshandelten. Nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Nur wenn wir ernsthaft versuchen, uns in die Lage der leidenden Glaubensgeschwister hineinzuversetzen, werden wir auch wirklich motiviert sein, für diese zu beten und sie zu unterstützen. Aber wie können wir das, liebe Geschwister, überhaupt noch? Können wir satten und sichern westeuropäische Christen uns überhaupt mit den Verfolgten und Misshandelten Christen identifizieren? Können wir uns in die Lage versetzen, in ihre Lage? Oder fehlt uns jegliche Fantasie dazu, weil wir ja meistens solche unangenehmen Gedanken und die damit verbundenen Gefühle eher verdrängen? Können wir an sie denken, als wären wir selbst gefangen? Nicht nur irgendwie an sie denken aus einem Pflichtgefühl heraus, sondern mit Leidenschaft, mit Emotionen. Können wir mitfühlen, als gelten die Schmerzen auch uns? Krasser Gedanke hier. Ich denke, das können wir nur, wenn wir verstehen und verinnerlichen und erfühlen, dass wir mit diesen Geschwistern durch den Geist Gottes verbunden sind. Auch wenn wir sie persönlich nicht kennen und sie weit weg sind, in Nordkorea oder in Somalia oder in Nigeria oder in China oder sonst wo auf der Welt, wir gehören in Christus zu einem Leib. Wir gehören zusammen. Und ich möchte uns an diesem Gebetstag daran erinnern, dass der Heilige Geist, der Tröster und Helfer in Person, eigentlich überall der unmittelbare Zeuge von Leiden und Misshandlungen ist. Er lebt in diesen Christen, die verfolgt werden, genauso wie in uns. Und er leidet mit ihnen mit. Und er ist es, der uns auch heute hilft, jetzt, wenn wir gleich beten werden. Er hilft uns so zu beten, dass Gottes Kraft und Trost auch wirklich dann über die Verfolgten kommt. Und ich bin überzeugt, dass durch die Gemeinschaft, die er im Leib Jesu herstellt, ein echtes Mittragen im Geist stattfinden kann. Das ist das Geheimnis des Leibes Christi der Gemeinde. Trotz tausender Kilometer Entfernung. Auch wenn wir die Geschwister und ihre Situation gar nicht genau kennen, ist es möglich, an ihrem Schicksal Anteil zu nehmen, für sie zu beten. Und das nicht nur kalt und mechanisch, sondern mit einem tiefen Mitgefühl. Denn der Leib Christi in seinem Wesen ist einfach ein geistlicher Organismus. Und wenn ein Glied am Leib leidet, dann leiden alle anderen mit durch das sie tragende und verbindende Leben Christi. Lassen wir uns also von diesem Wort Gottes heute ermutigen und beten wir leidenschaftlich mit Freuden und Mitgefühl für unsere verfolgten Geschwister. Denn wenn wir das wirklich tun, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass wir diese Menschen lieben. Und ich habe das hier so oft schon erwähnt. Fürbitte ist eine Art, den anderen zu lieben. Von David Hubert stammt das Zitat, der hat mal gesagt, die reinste Liebe gibt man ohne zu erwarten, dass sie erwidert wird. An diesem Maßstab gemessen ist das ernste Gebet für andere ein gewaltiger Akt der Liebe. Und unser Bibelfels, das steht ja eigentlich auch genau in diesem Zusammenhang, denn Kapitel 13 beginnt mit diesem Themensatz: Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Wenn wir also heute der gefangenen und verfolgten Geschwister in Nigeria und China im Gebet gedenken, wenn wir auch nur ansatzweise versuchen, uns mit ihrer Situation zu identifizieren und gedanklich uns in ihre Lage versetzen, dann ist das nichts anderes als eine Art, diese Geschwister zu lieben. Und wir leben im Grunde unseren Auftrag, den wir so schön in unserem Gemeindemotto formuliert haben. Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu allen Menschen, durch unsere Liebe zueinander. Lass uns also von ganzem Herzen das tun, indem wir eben für unsere gefolgten Geschwister beten, denn wenn wir das tun, dann wird Gott geehrt. Gott freut sich, wenn seine Kinder zusammenkommen und füreinander beten. Und nicht nur Gott wird geehrt, sondern auch die Geschwister werden ermutigt. Und manchmal verändert Gott auch die Situation. Gefangene werden frei. Regime stürzen ein. Das haben wir hier vor 30 Jahren erlebt. Und im Gebetsbrief von Open Doors, den ich letzten Mittwoch per E-Mail weitergeleitet habe, habt ihr ihn gelesen? Naja, Mails sind eigentlich da, wenn sie von der Gemeinde kommen, um gelesen zu werden. Also, ich ermutige euch, das zu tun und dann auch noch zu Hause zu beten. Auf jeden Fall in diesem Gebetsbrief, den ich weitergeleitet habe, da werden wir erinnert, dass für den Mauerfall viele Menschen auf der ganzen Welt jahrelang gebetet hatten. Es wurde viel in den Medien über den Mauerfall vor 30 Jahren in den letzten Wochen berichtet. Und eine große Jubiläumsfeier fand gestern in Berlin statt. Leider wird viel zu wenig oder fast gar nicht davon berichtet, dass der Mauerfall auch eine große Gebetserhörung war. Im Jahr 1982, das habe ich auch nicht gewusst, begann Open Doors eine 7-jährige Gebetskampagne für die Sowjetunion. Im selben Jahr begannen in der Leipziger Nikolaikirche die wöchentlichen Monatsgebete mit, was habe ich gesagt? Montagsgebete, genau. Montagsgebete, und immer mehr Leute kamen dazu. Und überall auf der Welt beteten Menschen für das Ende der Unterdrückung durch den Kommunismus. Und mich hat das mega ermutigt, letzte Woche zu lesen, in diesem Brief, dass ein nigerianischer Mitarbeiter, wir werden heute für Nigeria beten, ein nigerianischer Mitarbeiter von Open Doors erinnert sich, an unserer Universität gab es damals Gebetstreffen, bei denen wir für den Fall der Mauer gebetet haben. Krass. Beten die Afrikaner in Nigeria für uns Deutsche damals, ja, für den Fall der Mauer, hat mich bewegt. Es hat eine Wirkung, wenn Menschen sich im Gebet zusammentun. Und wenn Gottes Timing kommt, werden die Dinge sich ändern. Und deshalb lass uns freimütig Fürbitte tun und auch erleben, wie Gebet dann auch uns verändert. Unsere Gebete verändern nicht Gott, aber sie verändern uns. Und ich brauche das Gebet, auch die Fürbitte für andere. Ich brauche es, um mich in das Feld der Liebe Gottes hineinzustellen und mich von ihm mit einer Barmherzigkeit füllen zu lassen, die ich aus mir selbst, ehrlich gesagt, nicht habe. Nichts macht mich so mitfühlend und barmherzig wie das Gebet. Wollen wir uns also in den Strom der Liebe hineinnehmen lassen, indem wir für unsere verfolgten Geschwister in Nigeria und auch in China beten und uns mit ihnen identifizieren. Und ich möchte gleich bitten, dass die Katja und der Mike nach vorne kommen und uns beten.